Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für ihn. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Tight End in Diensten der Arizona Cardinals. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. In der letzten Episode des Kalenderjahres 2024. Und Bernhard, was für ein unfassbares Jahr 2024 es doch war. Nicht nur, was Football an sich anbelangt, sondern auch die vielen Stunden, die wir miteinander sprechen durften, die vielen Expertisen, die du abgegeben hast, die vielen Menschen, die du in puncto American Football klüger gemacht hast. Deswegen freut es mich einmal mehr, dass du dich in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Servus, hoffentlich klüger gemacht.
Ich bin mir 1000%ig sicher, dass du die Leute klüger gemacht hast. Und wir kommen im Laufe dieser etwas spezielleren Episode dann auch darauf zu sprechen, weil es sehr, sehr viel Feedback von den Userinnen, Usern, Hörerinnen und Hörern gegeben hat. Und all diejenigen, die über die letzten Monate und letztlich auch Jahre geholfen haben, dieses kleine Projekt wachsen zu lassen. Und ja, wir wachsen auch immer noch weiter. Denen sei nicht nur gedankt, denen sei vor allem auch diese Folge gewidmet. Normalerweise sind wir dreigeteilt. Normalerweise sprechen wir über die Arizona Cardinals, über ein Thema der Woche und dann auch über das, was sonst noch so in der NFL sich getan hat. Heute ändern wir das ein klein wenig in der Folge vor Woche 18. Wir kommen sicherlich auch über ein paar Themen zu sprechen oder wir werden über ein paar Themen sprechen, die gerade sich auch aktuell ereignet haben. Aber wir haben gesagt, diese Folge, die gehört den Hörerinnen und Hörern. Wir machen ein Q&A, Questions and Answers. Eure Fragen, deine Antworten, Bernhard, und bisweilen dann vielleicht auch ein paar von mir eingestreut. Aber der Wissensdurst ist nach wie vor extrem hoch. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die von dir Football erklärt bekommen möchten und Fragen an dich gerichtet haben. Deswegen würde ich meinen, wenn von deiner Seite nichts mehr kommt, legen wir schlicht und ergreifend los.
Ja.
Das Thema in dieser Folge lautet:
Questions and Answers.
Ich durfte vor ein paar Tagen die Hörerinnen und Hörer bitten, Fragen einzuschicken. Sehr, sehr viele sind diesem Aufruf nachgekommen und auch ein guter Teil der Userinnen-Userschaft entsprechend mit Name. Logischerweise, wenn es bei E-Mail oder Social Media Handle und dergleichen daherkommt, aber eben auch Location. Und es ist total schön zu sehen, wo die Menschen daheim sind, wo Winter Day Football O'Clock überall gehört wird. Und da sind auch Orte mit dabei, mit denen ich jetzt nicht unbedingt so gerechnet hatte. Aber das Epizentrum, muss man ehrlicherweise sagen, und das liegt natürlich auch an deiner Vergangenheit als Vienna Viking, an deinem Heimatort, deiner Heimatstadt Wien. Das Epizentrum der Fragenstellerinnen und Fragensteller, das liegt definitiv in Wien. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass eine Frage, die sehr häufig gekommen ist, gleich von drei Menschen aus Wien und Umgebung eingeschickt worden ist, sind sogar vier, und dann noch von zwei weiteren internationalen Hörern, wenn man so will. Und die Frage, die kannst du da wahrscheinlich schon denken, und möchte mich aber erst einmal bei Tim, Lisa und Albert aus Wien bedanken, Christoph aus Baden, Renato aus Zürich und einem der treuesten Hörer, die wir haben, nämlich Sönke. Die haben alle de facto wortgleich geschrieben und zitiere jetzt aber den guten Sönke hier direkt: Lieber Bernhard, gibt es eine kleine Chance auf ein paar Snaps in Woche 18 für dich? Und die anderen haben gefragt, wann spielst du? Wirst du spielen? Was ist die Perspektive?
Ist natürlich schwer. Also jetzt in der Woche 18 von außen betrachtet natürlich, wäre es eine Möglichkeit, wo sie mich einfach spielen lassen könnten. Ich würde das natürlich auch sehr begrüßen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich es nicht. Die Chance besteht natürlich, dass ich sage, okay, es ist jetzt eigentlich unter Anführungszeichen eh schon egal, was es natürlich nicht ist, weil es immer noch die NFL ist und jeder spielt für Jobs, egal ob Coach oder Spieler oder für zukünftige Verträge und all das. Aber die Chance besteht natürlich, ich glaube, die ist sehr gering, also so wie jetzt die Saison verlaufen ist und wie viele Chancen ich generell in den 4 Jahren bekommen habe, würde ich sagen, dass das eher nicht passieren wird. Man darf auch nicht vergessen, dass wir noch einen 4. Titan im Active Roster haben, der auch das ganze Jahr nicht gespielt hat, außer in der einen Woche, als der Trey die Concussion hatte. Deshalb denke ich, dass der auf jeden Fall den Vorzug vor mir bekommen würde, falls sie sich zu so etwas entscheiden würden, aber weiß ich auch nicht, ob der überhaupt spielt. Aber ja, es wird natürlich auch aus Coaches-Sicht Sinn machen, in meinen Augen zumindest, dass man sagt, okay, vor allem in meinem Fall, die haben mich jetzt 3 Jahre auf diesem International-Spot gehabt, jetzt das erste Jahr ohne dem International-Spot, wo sie halt sagen könnten, okay, lass ihn halt einfach mal spielen, schau mal, wie er tut ihm, wir wissen genau, was er im Training kann und all das und wir sind zufrieden damit, aber lass mal schauen, weil irgendwo muss es einen Faktor geben, wo sie zögerlich sind oder wo sie sagen, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, weil sonst würde ich ja schon spielen. Und das wäre natürlich eine super Möglichkeit, herauszufinden, wie ich mich tue in einem Spiel, was jetzt natürlich keine Super Bowl ist oder kein Playoff-Spiel oder kein ultra wichtiges Spiel, aber trotzdem ein NFL-Regular-Season-Spiel, wo sie halt eben einfach schauen können, okay, wie performt der. Aber ja, ich glaube, die Chancen sind sehr gering, um ehrlich zu sein.
Wir werden im Laufe der nächsten Folgen dann sicherlich auch nochmal über deine sehr unique Situation sprechen und alles, was damit zu tun hat. Da werden jetzt auch noch ein paar Wochen ins Land ziehen. Erst einmal mit Ende der Regular Season, dann auch mit den Exit-Meetings. Auch dazu hatten wir vergangenes Jahr schon einen Teil oder eine Episode bei Winter Day Football O'Clock aufgezeichnet. Du wirst über kurz oder lang nach Österreich zurückkehren und Spoiler Alert, auch da werden wir ein Projekt oder zumindest etwas Football O'Clock-artiges planen. Viele Dinge, die passieren, über die wir vielleicht noch nicht en Detail sprechen können, deswegen lassen wir an der Stelle doch vielleicht auch weiter die User zu Wort kommen. Und der gute Sönke hat dann nicht nur wie viele andere zu deiner aktuellen Situation und ob du in dieser Saison noch spielen wirst gefragt, sondern auch noch den Zusatz in den Ring geworfen mit: Und wie bewertest du den Progress der Franchise in 2024 bis hierhin? Und da sind wir auch wieder bei dieser Diskussion, die wir eigentlich die letzten Wochen immer geführt haben. Ist das Glas halb voll? Ist es halb leer? Wenn man den Cardinals gesagt hätte, du bist bis vor 2 Wochen vor Ende der Regular Season im Playoff-Rennen, hätten wahrscheinlich 90% der Fans das unterzeichnet. Und wenn man aber sich zu Gemüte führt, dass man nach Woche 10 bei 6-4 gestanden ist, in die Bye-Week gegangen ist und dann seither nur bei 1-5, hat das natürlich einen Schalenbeigeschmack. Also, Progress der Franchise.
Also ich glaube auf jeden Fall, also so wie du gerade gemeint hast, also so rein vom Record her glaube ich auf jeden Fall, dass wir Progress gemacht haben, weil letztes Jahr haben wir weniger Spiele gewonnen als dieses Jahr. Also von dem her auf jeden Fall Progress. Meine Sache, und das ist jetzt reine Spekulation, weil ich erstens noch nicht lang genug in der NFL bin, weder Coach war noch irgendwie Funktionär oder was auch immer, um das glaube ich, gut beantworten zu können, aber ich glaube oder ich bezweifle manchmal, ob es in der NFL überhaupt sowas wie Progress gibt. Natürlich, man kann seine Leute draften und die hat man dann für 3, 4, vielleicht 5 Jahre, aber im Großen und Ganzen sind ja alles Legionäre. Alle werden eingekauft oder irgendwelche Free Agents gesigned oder all das. Also man kann recht schnell eigentlich sein Team umändern, finde ich. Und deshalb denke ich, dass Progress auch schneller passieren könnte, als er jetzt diese Saison passiert ist. So was mir trotzdem immer noch aufgefallen ist in der Saison jetzt eben, dass es einfach Situationen gibt, wo wir dann halt einfach nicht das Play machen oder wo wir einfach nicht das Spiel gewinnen. Und ob das etwas ist, was man durch Training oder neue Rookies ändern kann, Das weiß ich nicht. Das ist halt schwer zu sagen. Und das sind halt eben genau die Sachen, die wir machen müssten, um wirklich Progress zu machen, um wirklich ein Playoff-Team zu sein, um wirklich eine stabile Mannschaft zu sein in Hinsicht auf Kultur und wie ist es im Building und was wird erwartet von uns als Spielern, als Mensch. Da gibt es auf jeden Fall einen Progress, den man auch stark sehen kann am Film, wie wir Football spielen und all das. Also diese ganze Kultur von wie wir Football spielen, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und ich denke auf jeden Fall, dass das ein Progress ist, weil wir härter spielen als davor. Also der JG macht auf jeden Fall einen super Job, uns jede Woche quasi zu motivieren, dass wir wirklich unseren besten Football spielen und uns auf diese Woche fokussieren und nicht, jetzt haben wir wieder die Playoffs nicht geschafft oder die Playoffs werden wieder knapp. Sondern wir sind die letzten zwei Saisonen, finde ich, in beide Saisonen höchst motiviert reingegangen und haben auch, als die Saison dann letztes Jahr frühzeitig vorbei war, noch wirklich guten Football gespielt am Ende des Jahres. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Progress in Hinsicht auf, wie gut kann das Team sein oder wie gut ist das Team geworden. Glaube ich, ist es schwer zu sagen eben mit Progress, weil es halt einfach Leistungsträger gibt in einem jeden Team. Und das sind halt auch oft Leute, die man in der Offseason einfach einkaufen kann. Und die funktionieren dann oder tun es nicht. Und ich weiß nicht, ob man da eben von Progress sprechen kann. Weil wenn man jetzt ein Nachwuchsteam denkt oder so und der Progress von einem 14-Jährigen auf einem 15-Jährigen, der ist wahrscheinlich bei Weitem größer als wie bei einem NFL-Spieler, der schon in seinem dritten Jahr ist oder zweiten Jahr ist, was auch immer, eben den Sprung aufs nächste Jahr. Weil halt einfach die Leistung schon so am Limit ist. Ich glaube, da geht es dann eben mehr drum um diese Schlüsselspieler. Wie kann ich die als Coach einsetzen und all diese Sachen? Also ich glaube, den größten Progress haben wir in Sachen Kultur gemacht und ich denke, da haben wir auf jeden Fall einen Sprung gemacht und auch zum letzten Jahr. Also ich glaube auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass das extrem spannend sein könnte, das zu diskutieren und dann auch zu analysieren, wenn wir etwas mehr Distanz auch zur Regular Season gewinnen. Es ist dann tatsächlich auch dieser Grind. Wir reden Woche für Woche über die Cardinals und verlieren dann manchmal vielleicht auch das Bigger Picture aus den Augen und kann jetzt schon ankündigen und vorwegnehmen, wir werden genug Gelegenheiten haben, das dann auch Bigger Picture zu diskutieren. Aber diese Episode gehört vor allem unseren Hörerinnen und Hörern und einer davon ist Gregor aus Wien. Der hat zwei Fragen geschickt und die erste lautet, gibt es andere Football-Podcasts oder Formate, die ihr euch regelmäßig anhört oder anseht? Und ich mache da jetzt mal den Beginn, weil ich eigentlich totaler Podcast-Freak bin und leider viel zu wenig aus dem deutschsprachigen Raum höre. Es gibt mittlerweile so viele fantastische Formate, wo ich dann immer wieder reinhöre und mir denke, we've come a long way. Also es wird Football auf einem Niveau diskutiert, das vor 5, 10, 15 Jahren so in der Nische, aber auch in der Breite schwer vorstellbar war und trotzdem schaffen es dann halt irgendwie nur ein paar Podcasts immer so in die Heavy Rotation. Bei mir ist es seit Jahr und Tag vom Bill Simmons Podcast, der Guest The Lines Podcast, wo sich ein Sportjournalist im weitesten Sinne und ein Comedian über Teams und Wettquoten und dergleichen unterhalten und ich wette eigentlich nicht und nichts könnte mir ferner liegen, aber es ist irgendwie trotzdem spannend zu sehen, wie auch irgendwie Gambling mittlerweile die NFL übernommen hat und bin sonst eigentlich bei den Formaten von The Athletic zu Hause, gerade was die Deep Dives anbelangt und wie Matchups schematisch dann auch aufgelöst werden, das ist schon extrem spannend und das gibt es mittlerweile auch im hiesigen Sprachraum. Wir versuchen auch immer wieder in diese Analysen einzutauchen, im Wissen aber auch, dass wir für andere Dinge genauso geschätzt werden. Darum würde es mich auch bei dir interessieren, hörst du Podcasts, hörst du andere Football-Podcasts als unseren?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, bin ich da das genaue Gegenteil wie du. Also ich bin generell nicht so der Podcast-Hörer oder Anseher. Was ich aber auch dazu, also wenn es jetzt spezifisch auf Football geht, also ab und zu höre ich schon so Podcasts, aber das hat meistens gar nichts mit Football zu tun. Ich glaube, der einzige Grund dafür ist einfach, dass eigentlich mein ganzes Leben lang Football ist und wenn ich dann Freizeit habe oder Zeit, die ich mir frei aussuchen kann, was ich tue, dann tue ich es meistens nicht nochmal mit Football zu clustern. Ich glaube, früher in meinem Leben, also als ich 16, 17, 18 war, ich glaube, da hätte ich mir so circa jeden Football-Podcast reingezogen. Also da damals war ich irgendwie noch ein bisschen anders. Da habe ich jeden Tag Highlights geschaut und keine Ahnung, hab versucht, überall Football herzukriegen, was damals in Österreich oder Europa auch noch ein bisschen schwerer war. Aber ich glaube, da wäre ich so gut wie auf jeden Podcast draufgesprungen. Aber jetzt heutzutage, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht so. Also ich habe die Podcast-Landschaft auch gar nicht so im Überblick oder so, wer was macht oder wie das sich bei anderen vielleicht sogar anhört. Aber ja, ich glaube, das liegt halt hauptsächlich daran, dass ich auch ab und zu dann mal ganz froh bin, wenn kein Football in meinem Kopf ist.
Perfekte Erklärung, kann, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Frage, die Gregor noch eingereicht hat. Was ist aus deiner Sicht der skurrilste Job im ganzen NFL-Zirkus? Und welches ist vielleicht der interessanteste, abgesehen von Spieler und Coach, den du machen wollen würdest? Also, skurrilster Job, und was würdest du am ehesten machen wollen, wenn du nicht Spieler bist?
Ja, skurril ist schwer. Ich meine, es gibt natürlich wahrscheinlich Jobs, von denen ich gar nichts weiß. Das ist immer noch ganz lustig. Bei uns sind ja die Office-Räume für alles andere außer Football Operations in einem anderen Gebäude, und die sieht man dann immer nur, wenn sie rüberkommen, um Essen zu holen. Und da kenne ich so gut wie gar keinen eigentlich von denen. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht wirklich alle Jobs kenne, die überhaupt bei den Cardinals quasi dies gibt. Der mir jetzt so einfällt, vielleicht ist jetzt vielleicht nicht skurril, aber das ist auf jeden Fall jemand, den man vielleicht schnell mal vergisst, aber der ultra wichtig ist eigentlich. Und zwar unser Platzwart, beziehungsweise Rasenmanager oder wie auch immer.
Groundskeeper.
Groundskeeper, genau. Weil den sieht man eigentlich jeden Tag, und man läuft ja auch jeden Tag auf dem Feld herum, und meistens regt man sich nur auf, wenn irgendwelche Löcher sind oder irgend sowas. Aber ja, der arbeitet irgendwie so ein bisschen hinter den Kulissen, aber ist ultra wichtig eigentlich, dass wir überhaupt trainieren können und alles. Deshalb, ich glaube, ich würde den jetzt mal nennen. Also Groundskeeper ist, aber ja, ist halt jetzt nicht so skurril, aber ist vielleicht jemand, den man schnell mal aus den Augen verliert. Das andere Skurrile wäre vielleicht, ist auch nicht skurril, aber so ein Zeugwart halt, weil das halt irgendwie ultra wichtig ist, aber jetzt vielleicht nicht so der Job, an den man denkt, wenn man an Profi-Football denkt. Was ich selber mal ausprobieren wollen würde, außerhalb von Coach und so, wären vielleicht so Public Relation oder so, halt Leute, die so Camps organisieren oder die halt versuchen halt die Spieler, die organisieren dann eben die Besuche im Spital oder solche Sachen. Ich glaube, das fände ich sehr interessant, eben dieses Bindeglied zu sein zwischen der normalen Bevölkerung bzw. den Fans und dem Team selber, weil man dann trotzdem noch Bezug zum Team irgendwo hat, aber eigentlich nicht wirklich was mit Football am Hut hat, sondern quasi nur schaut, dass die halt eine coole Experience mit Kindern haben oder eben in der Community helfen können, Wasser austeilen oder Essen verteilen oder was auch immer. Also ich glaube, das würde ich gern mal machen. Ansonsten glaube ich, aber das ist zählt, glaube ich, zu Coach dazu, so GM oder Scout. Ich glaube, das fände ich auch sehr interessant, quasi mal auf der anderen Seite zu sein und Spieler zu bewerten und zu sagen, okay, ich glaube, der könnte gut sein aus den und den Gründen. Und dann quasi so auf die Seite quasi mal ein bisschen einzublicken.
Und da muss man auch dazu sagen, dass du bei diesem Community Engagement ohnehin schon relativ weit vorne bist. Also gab ein paar Aufzeichnungstermine, die wir auch dieses Jahr hatten, wo du gesagt hast, ich kann erst ein klein wenig später, ich muss vorher noch Volksschulkindern oder Grundschulkindern Bücher vorlesen, was irgendwie auch lustig ist, dass der Österreicher auszieht nach Nordamerika, um dann dort den kleinen Kids aus Arizona Literatur näher zu bringen. Aber das ist extrem cool, und wer weiß, in welche Richtung es auch geht. Hier geht's in eine Richtung, die mir persönlich auch extrem wichtig ist und dir genauso. Ansonsten hättest du es jetzt nicht irgendwie schon fast zwei volle Jahre mit mir ausgehalten. Wir sind angetreten mit dem Motto echte NFL Insights mit Niveau, und Tiefgang. Und der gute Tobias aus Perchtoldsdorf, der hat sich das zu Herzen genommen, hat eine sehr detaillierte, umfangreiche, extrem kluge, in die Tiefe gehende Frage formuliert. Und die werde ich jetzt tatsächlich im Ganzen vorlesen, weil man den Kontext kennen muss und weil er auch sehr schön umreißt, was so die Problematik für ihn ist. Und ich glaube, das ist ultra spannend, dann auch von dir zu hören, gerade auch mit dem Wissen, dass du heuer schon einmal die Gelegenheit hattest, die Kommunikation zwischen Offensive Coordinator und Quarterback an der Seitenlinie zu überhören. Ich glaube, es war bei Monday Night Football-Spiel gegen die LA Chargers. Der gute Tobias aus Perchtoldsdorf schreibt jedenfalls, ich habe eine etwas größere und umfangreichere Frage. Und ich glaube, Teile habt ihr schon behandelt. Ihr dürft gerne auch zerlegen, umfunktionieren und so weiter. Wie funktioniert genau das Playcalling, Spielkonzept bei den Cardinals? In meiner Wahrnehmung war es viel zu oft so, dass entweder in der ersten Spielhälfte, wie zum Beispiel am Samstag gegen die Rams, Fourth Downs, die auch Field Goals hätten sein können, ausgespielt wurden und es nicht geklappt hat. Diesen Punkten ist man dann das restliche Spiel hinterhergelaufen und hat sich dadurch schnell in Drucksituationen wiedergefunden, womit man sichtlich nicht umgehen konnte. Dazu kommt dann, dass das Playcalling in der Crunchtime auch nicht gepasst hat und so bei 4th and 10 an der 4 nicht der 60-Yarder gekickt wird, nicht das First Down attackiert, sondern in die Double Coverage die Endzone attackiert. Daher die Frage, wer ist für diese grundlegenden Entscheidungen verantwortlich? Jonathan Gannon, Offensive Coordinator Drew Petzing oder wer anderes? Werden die von den Coaches vorbesprochen und dann nur noch in der Situation aller Checkliste gecallt? Quasi bei so und so viel Rückstand gehen wir dann 4. und 2 oder näher und bei den Gegner drüben sind, werden solche taffen Coaches-Entscheidungen innerhalb der Spieler kritisiert und wie weit hat Kyler Murray zum Beispiel Eingriff oder Möglichkeiten in Spielzüge? Hat er Options beziehungsweise gibt es aus vielen Aufstellungen auch Designed Quarterback Runs? Holy moly, wenn wir jemals eine loaded question hatten, dann ist es diese. Großes Kino von Tobias. Vielleicht beginnen wir mal bei der Entscheidungsfindung. Wer trifft die Entscheidungen und gibt es eine Checkliste und wie funktioniert diese Kommunikation? Und wie viel Freiheit hat man tatsächlich?
Ja, also ich sage auch, sehr gute Frage. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Das ist genau dieses Thema, worüber sich Coaches und Headcoaches, OCs eigentlich die ganze Woche lang den Kopf zerbrechen, abgesehen von was für Plays wollen wir überhaupt spielen. Also genau diese Situationen einfach, wie wollen wir in der Situation sein, wollen wir aggressiv sein, wollen wir das und das machen. Und natürlich bin ich dann nie dabei bei diesen Meetings, wo die Coaches halt sind, aber so wie es zu uns kommuniziert wird, ist es schon so, dass es quasi unter Anführungszeichen eine Checkliste gibt. So, wenn der Score so und so ist, dann wollen wir dafür gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ins Detail geht, dass sie sagen, okay, wenn wir 5 Punkte führen, dann spielen wir den 4. und 2. aus. Aber wenn wir 7 Punkte führen, dann spielen wir den nicht aus. Ich glaube, es kommt mehr auf die Feldposition an. Natürlich, wenn man 20 Punkte hinten ist und es sind 2 Minuten zu spielen, dann spielt man wahrscheinlich auch auf der eigenen 20 den 4. und 10 aus. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kommt es am meisten auf die Feldposition eben drauf an. Und da gibt es natürlich errechnete Wahrscheinlichkeiten und quasi, wie viel Sinn macht es, hier auszuspielen? Was sagen die Zahlen quasi? Und so wie es uns erklärt wurde, wird sich da einfach sehr strikt dran gehalten. So, wenn sie die bessere Chance haben, da jetzt auszuspielen, dann spielen sie auch dafür aus. Also spielen sie den Versuch aus. Ganz egal, wie blöd das dann ausschauen würde, falls es nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben einmal darüber geredet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das war, aber es war auf jeden Fall ein, okay, gehen wir für 2, um das Spiel zu gewinnen, oder kicken wir den Extrapunkt, um in die Overtime zu gehen? Und bei uns ist es so, wir wären dafür gegangen. Also natürlich gibt es da auch diese menschliche Komponente, wo sie sagen, wenn wir die Chance haben, das Spiel zu gewinnen, dann versuchen wir das zu gewinnen, egal was die Zahlen sagen. Als dieses, okay, wir spielen safe, wir gehen in die Overtime, was auch immer. Also das wäre mal die Komponente. Wie viel Wiggle Room oder wie viel man das adjusten kann. Ich glaube, die halten sich da wirklich sehr strikt dran. Und die Frage, wer das entscheidet, das ist auf jeden Fall der Jonathan Gannon. Der hat zwar einen Analysten in seinem Ohr quasi, der oben in der Box sitzt, der das natürlich schwarz auf weiß vor sich liegen hat, weil wenn man da auf der Sideline steht, die ganzen Emotionen und es geht halt alles sehr schnell, dann wärst du wahrscheinlich nicht perfekt in der Lage zu sagen, okay, jetzt müssen wir ausspielen innerhalb von einer Sekunde, sondern der sitzt dann da oben und sagt ihm ins Ohr, hier würden wir ausspielen. Und die Kommunikation zwischen OC und Head Coach ist auch so, dass quasi es ist Third Down und dann hörst du den, oder es ist Second Down und nachdem er das Play für Second Down gecallt hat, hörst du wieder Drew quasi den JG fragt, hey, haben wir grünes Licht oder hey, spielen wir denn aus, falls das und das ist, und der würde ihm dann zurückgeben, wenn es Vierter und Fünf oder weniger ist, spielen wir aus oder was auch immer die Parameter halt sind, dass er quasi dann beim dritten Versuch das zum Kyler kommunizieren kann und sagen kann, okay, wir gehen für den vierten, deshalb callen wir hier einen Run oder deshalb callen wir dieses Play, wenn tief nichts offen ist, nimm sofort den kurzen, weil wir spielen den vierten eh aus. Also ich glaube, das ist das Challenge, also das Schwerere daran, dass man das quasi dann auch kommuniziert in dieser kurzen Zeit, die man hat zwischen Plays vorbei und der neue Call muss rein. Da hast du 10, 15 Sekunden, wo du das quasi eigentlich deinem Quarterback sagen musst, so hey, das und das sind jetzt unsere Gedanken. Natürlich, man spielt sich ein miteinander und man weiß dann auch im Laufe der Saison, wie die anderen so ein bisschen denken. Aber trotzdem, dass es optimal funktioniert, willst du natürlich, dass die das wissen, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn Dritter und Acht ist und du willst den Vierten so oder so ausspielen und dann wirft man einen Go, der ist incomplete und dann ist Vierter und Acht statt Vierter und Drei oder so. Deshalb ja, also die Kommunikation ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Ich versuche jetzt die andere Frage zu finden. Wie funktioniert genau das Play-Calling-Spielkonzept bei den Cards? Also das ist natürlich eine sehr generelle Frage.
Ja, ich glaube, der zweite Teil ist spannender einfach, dass in seiner Wahrnehmung man sich zu früh auf Ausspielen von Fourth Downs gestürzt hat versus Field Goals und sich dann unnötig in Drucksituationen wiedergefunden hat. Und der springende Punkt für mich, womit man sichtlich nicht umgehen konnte. Also gerade wenn man jetzt vielleicht die Rams-Partie hernimmt, ist eine perfekte Blaupause dafür und bin in 95% der Fälle dann tatsächlich auch dafür, das Risiko entsprechend zu nehmen und den Fuß am Gaspedal zu halten. Aber dass die Cardinals noch nicht ready waren, das ein oder andere Play dann auch tatsächlich mit Konstanz zu exekutieren. Und deswegen sind wir auch bei dieser Diskussion angelangt. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Nur diese Drucksituationen, in die man sich gebracht hat, diese Field-Goal-Ausspielen versus Fourth Downs, wie passiert das?
Ja, also ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer was anderes. Also wenn man in dieser Situation ist, und man ist im ersten, zweiten, wann auch immer, Viertel, wo man eigentlich sagen könnte, ja, warum würde ich jetzt nicht das Field Goal kicken, sondern warum würde ich ausspielen? Wenn es funktioniert, dann sagt natürlich keiner was. Wenn es nicht funktioniert, dann kommen diese ganzen Fragen natürlich auf. Aber deshalb finde ich es eigentlich auch gut, dass der JG sich da einfach sehr strikt dran hält, egal. Ich meine, wenn es nie funktioniert, dann wäre es wahrscheinlich blöd, wenn man das weiterhin so versucht, wenn es einfach nicht klappt. Aber es hat ja geklappt. Auch diese Saison schon haben wir sehr aggressiv die vierten Versuche gespielt und öfter als nicht hat es geklappt und hat uns geholfen, auch Spiele zu gewinnen. Deshalb glaube ich, wäre es eigentlich blöder, wenn er das dann von Situation zu Situation ändert, als wie das einfach sagt, okay, so handeln wir das. Und das ist halt einfach so, weil erstens kennen sich die Spieler dann besser aus und es ist nicht so eine, warum haben wir da jetzt nicht ausgespielt, wir haben es jetzt gerade irgendwie gespürt, wir hätten das sicher bekommen, sondern es ist einfach so, okay, da ist der Ball, kriegt das First Down, das, so machen wir das einfach immer. Natürlich, wenn es nicht klappt, dann schaufelt man sich so ein bisschen so das eigene Grab. Aber ich glaube vor allem jetzt eben in dem vergangenen Spiel gegen die Rams, ich glaube, wir hatten irgendwie 400 Yards Offense oder was auch immer, aber halt kaum Punkte am Scoreboard. Und genau in solchen Spielen eigentlich fühlst du dich sehr selbstbewusst als Head Coach, dass du sagst, spielst denn aus, weil die Offense läuft eigentlich relativ gut. Ich meine, wir haben das ganze Spiel gegen Field Position gekämpft und all das. Deshalb war generell ein bisschen schwer, aber die Offense hat eigentlich einen guten Job gemacht. Wir hatten sehr viele Explosive Plays und all das. Also die Offense hat eigentlich funktioniert und das sind eigentlich genau die Spiele, wo du sagst, okay, die Offense rennt, aber wir kriegen es einfach nicht ganz hin zu scoren. Deshalb spiele ich jetzt lieber den aus, weil unsere Defense hat auch gut gespielt und deshalb ich spiele den jetzt da lieber aus und schaue, ob ich einen Touchdown bekomme, als wie, dass ich einen Field Goal kick. Und ja, also das ist eigentlich so die Premium-Situation, wo du es ausspielen willst. Natürlich ist es immer noch aggressiv, das vielleicht zu früh im Spiel zu machen, aber wenn die Offense läuft, die Defense hält, das ist eigentlich die Situation, wo du sagst, hey, probier es einfach. So, wenn es nicht klappt, ich vertraue der Defense, dass die das hält. Wenn es klappt, super.
Und ich glaube, das könnte ein prädestiniertes Thema der Woche sein, dann in einer der kommenden Staffeln von Winter Day Football O'Clock, wo wir uns einfach mal über Hindsight unterhalten und wie viel klüger man dann im Nachhinein ist und wie viel von diesem Game Flow und Game Management dann auch tatsächlich Analytics geschuldet ist und dann aber eben dieser menschlichen Komponente, dass du versuchst mit am Fingerspitzengefühl dich dann auch voranzutasten, hey, die Defense hat jetzt viermal das Play in Serie gemacht, warum sollte sie das nicht auch noch ein fünftes Mal machen, auch wenn es die Analytics nicht suggerieren, und das ist dann auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt, warum wir über diesen wunderbaren Sport diskutieren können, und ich glaube, wir könnten der Frage von Tobias aus Berchtoldsdorf eine komplette Folge widmen, weil sie so klug und schlau war. Und deswegen einmal Tip to the Hat, großes Kino. Müssen aber weiterspringen, nachdem wir zwar kein Zeitlimit haben, aber dein Zeitbudget natürlich limitiert ist. Und wir werden ein klein wenig internationaler. Es hat sich Sven aus Mannheim gemeldet, der fragt, welcher Coach in der NFL hat dich am meisten geprägt? War es ein Positionscoach, ein Coordinator oder ein Headcoach?
Das ist eine recht leichte Frage für mich. Also auf jeden Fall mein alter Titan-Coach, der Steve Heiden, der ist jetzt bei den Detroit Lions. Der war eigentlich mein erster Titan-Coach ever. Ich war ja davor nicht Titan und bei den Vikings hatten wir jetzt auch nicht wirklich so einen Titan-Coach, der das halt selber gespielt hat und genau wusste, worum es geht. Deshalb, ich habe eigentlich alles von dem gelernt. Der hat mir auch beigebracht, wie man sich zu verhalten hat irgendwo in der NFL. Also der hat einfach den Meetingraum sehr gut geführt und hat mir quasi eine gute Idee gegeben von dem Standard, zu dem man leben muss als NFL-Spieler, wie man vorbereitet sein soll, wie man quasi Mitschrift führt, dass man sich halt nachher dann selber die Notes nochmal durchlesen kann und all das. Und der war ein bisschen so eine Vaterfigur für mich da drüben. Also der war auf der einen Seite recht menschlich zu mir, aber dann während dem Footballtraining oder während der Arbeit quasi, war auch ein strikter Coach, der mich aber zum selben Standard gehalten hat wie alle anderen. Und da habe ich im Laufe der Jahre immer wieder mal Coaches kennengelernt. Das waren meistens halt Leute, die nicht direkt mit mir zusammengearbeitet haben und deshalb nicht so wussten. Also das waren dann Defense-Coaches oder keine Ahnung was. Aber die haben dann auch manchmal so bisschen von der Seite halt geschaut, so ja, war eh gut, Bernhard oder so in die Richtung. Aber der Typ war halt gar nicht so. Und auch in meinem ersten Jahr, als ich nicht wirklich auf dem Level performt habe, was halt in der NFL erwartet wird, weil ich halt einfach dafür nicht gut genug vorbereitet war, hat er mir trotzdem immer wieder Raps gegeben und hat mir quasi die Chance gegeben, davon zu lernen. Und ich habe ihm dann natürlich über die Zeit gezeigt, dass ich davon lerne. Und dann hat er mir immer mehr von diesen Chancen gegeben, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Und ich habe ihn jetzt auch dieses Jahr wieder gesehen, als wir gegen die Lions gespielt haben. Und das war auch ein sehr schönes Gespräch, was ich mit ihm geführt habe. Und ich bin ihm einfach sehr, sehr dankbar. Auf der einen Seite die Chancen, die er mir gegeben hat, mich zu zeigen als Footballspieler, und eben auf der anderen Seite einfach ein normaler Mensch zu sein, mit dem man auch normal reden kann quasi.
Sehr, sehr coole Antwort auf eine sehr, sehr coole Frage. Und weil wir eben international unterwegs waren und weil wir schon von einem Hörer aus der Schweiz gehört hatten, gibt es noch einen zweiten. Der gute Yves hat sich gemeldet, der kommt aus Wiel und der fragt, wenn du für ein Team in der NFL einmal spielen könntest, welches wäre das? Und in solchen Fragen und Situationen schicken wir dann immer voraus, natürlich außer den Arizona Cardinals. Also Tabula Rasa, du kannst nicht für die Cardinals spielen, aber für 31 andere Teams und musst dir eines auswählen. Welches ist das?
Ich war jetzt nie wirklich so ein Fan von irgendeiner bestimmten Mannschaft oder so, deshalb würde ich es nicht nach dem entscheiden, sondern ich glaube, ich würde einfach sagen, okay, welchen Quarterback oder welche Mitspieler fände ich geil und ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne mit ich glaube auf jeden Fall, dass also das ist halt auch so schwer, weil ich die halt persönlich nicht so wirklich kenne, aber ich war immer schon ein riesen Fan von Aaron Rodgers, deshalb würde ich auf jeden Fall gerne mal mit ihm spielen und dann auf der anderen Seite glaube ich, würde es extrem viel Spaß machen, mit so einem Typen wie George Kittle oder so gemeinsam zu spielen, was man halt so mitbekommt von außen, so was für ein Typ das ist. Aber ja, ich glaube, ich würde es in die Richtung entscheiden. Und also wenn Aaron Rodgers noch bei Green Bay gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich fix Green Bay gesagt. So wie es jetzt ist. Vielleicht würde ich sogar Detroit sagen, weil mein alter Titan-Coach dort ist oder so. Aber ja, schwere Frage. Ich beantworte das eigentlich immer so, dass ich sage, dort, wo ich spiele. aber ja, ich sage mal Jets jetzt, weil der Aaron Rodgers dort ist.
Wir kommen zurück nach Österreich. Ruth aus Wien schreibt, was war für dich am schwierigsten daran, Österreich zu verlassen und dein Glück in Nordamerika zu versuchen? In meinem Umfeld gibt es nämlich eine Familie, die überlegt, den sportlich begabten Sohn an eine Highschool zu schicken.
Also für mich persönlich, das Verlassen war eigentlich nicht schwer. Also das Verlassen war ja eigentlich das Ziel. Das Ziel war, hier rüber zu kommen und alles reinzustecken, dass ich hier quasi die Chance bekomme. Deshalb das Verlassen war überhaupt nicht das Schwere. Das Schwere war dann mehr für mich am Anfang einfach alles, es war alles neu. Also ich war davor nie auf einer Highschool oder war nie weg eigentlich von Wien. Ich war immer in meinem gewohnten Umfeld. Ich habe mein Leben lang bei den Vikings gespielt. So, es war immer dasselbe für mich. Und deshalb war das einfach so eine riesen Herausforderung oder einfach so ein riesen Task für mich darüber. Und ich kenne halt niemanden. Und das war auch noch so in der Covid-Zeit quasi, also nicht ganz am Anfang, aber dann eben im 2021, wo immer noch mit Covid war und all dem und deshalb war ich halt wirklich ganz alleine drüben und es hat mich auch keiner besuchen können oder so am Anfang. Deshalb, ich glaube, das war das Schwerste, dass ich mich dann dort quasi wohlfühle und Freunde finde und auch meine Emotionen oder mein Ich quasi auf Englisch zeigen kann, weil das habe ich in Österreich auch nie machen müssen. Das der einzige Grund, warum ich Englisch verwendet habe in Österreich, ist, weil ich Football gespielt habe und aber wenn man so mit Freunden abgehangen ist oder so, dann hat man halt immer Deutsch geredet. Deshalb, ich glaube, die Sprache und auch sich so ein Umfeld zu kreieren, in dem man sich wohlfühlt mit Freunden und Wohnung und eben einfach diese Essentials, die man halt irgendwie hat als Mensch, das war für mich das Schwerste. Aber das Verlassen, das war ganz leicht. Wenn die Frage jetzt für den Sohn der befreundeten Familie quasi gestellt wurde. Also die Familie, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, ob das so schwer für meine Mama war, also ob das für die Familie so schwer ist, weiß ich nicht, weil die sind vielleicht ganz froh, dass eben der Sohn seinen Traum nachjagen kann quasi und sind vielleicht auch ganz happy darüber, dass er da seinen eigenen Weg gehen kann. Und für den Sohn wird es wahrscheinlich genauso sein. Er wird sich freuen, dann endlich, also dort zu sein, wo er eigentlich hin wollte, aber dann, sobald er dort ist, sich halt eben so sein eigenes Umfeld aufzubauen, das wird halt die größte Challenge sein. Wobei das in einer Highschool vielleicht ein bisschen leichter ist, weil man einfach sehr viel, also so Schule halt einfach, da ist es vielleicht leichter, so ein bisschen Freunde kennenzulernen oder andere Familien oder was auch immer, weil halt noch keiner erwachsen ist. Und jetzt ist halt so, jeder hat schon seine Familie und so. Und ja.
Spannende Frage, die uns von Martin aus Vorarlberg in Österreich erreicht hat. Sind die Lions legit? Und da muss man vorausschicken, wir haben, glaube ich, letztes Jahr ein halbes Dutzend Mal darüber diskutiert, ob die Lions legit sind. Die Frage kam immer von mir und ja, die ist jetzt auch von mir eingeschickt worden und dementsprechend nicht ganz ernst gemeint. Aber ich möchte trotzdem mit dir über die Lions sprechen, weil wir diese Episode kurz vor Kickoff des Monday Night Football Spiels von Woche 17 NFC Championship Game Rematch zwischen 49ers und Lions aufzeichnen. Und es könnte kommende Woche tatsächlich der absurde Fall eintreten, dass die Lions als 14-Win-Team in die Wildcard-Runde müssen und kein First-Round-Bye bekommen, was unheard of ist. Insofern, bewerte mal diese Situation und dieses Rennen in der NFC North und diese Gemengelage mit Minnesota. Und vielleicht hast du auch den Clip gesehen, wie Sam Darnold gestern im Lockerroom empfangen worden ist, nachdem er Tom Brady's LFG Player of the Game war. Und der musste dann länger am Feld bleiben, um noch das Interview zu machen, kommt dann in den Lockerroom rein und wird dann als erster Quarterback überhaupt, der es mit einem neuen Team schafft, zu 14 Siegen zu kommen, einfach so geil abgefeiert. Und da kann man nicht anders, ob man jetzt Vikings-Fan ist oder nicht, als das gut finden, weil dieser Typ halt irgendwie durch gefühlt alle Täler der Quarterback-Welt durchgegangen ist. Und trotzdem könnten auch die Vikings kommende Woche bei 14 Siegen stehen und müssen dann on the road in den Playoffs in der ersten Runde antreten. Wenn du diese Situation da vor Augen führst, wie denkst du darüber?
Ja, geisteskrank. Aber ich meine, das ist natürlich auch irgendwo die Essenz, warum man überhaupt Sport macht oder warum Teamsport überhaupt so geil ist. Also egal ob gute, schlechte Zeiten, man hat immer Leute um sich herum, mit denen man reden kann oder die einen auffangen können oder halt eben auch die einen loben können, aufhypen können, wenn es halt mal richtig gut läuft. Ich habe die Tage, die ganze Zeit auf Instagram ein so ein Bild gesehen, wo halt Baker Mayfield und Sam Darnold noch bei den Panthers waren und jetzt sind sie Nummer 2 und Nummer 3 Passing Leader. Deshalb, ja, ich meine, es kann schnell gehen, es ist Profisport und die Spieler, die wirklich spielen können, die werden immer am Ende des Tages oben sein und ich finde es auf jeden Fall cool, dass das so funktioniert für ihn und aber auch auf der anderen Seite komplett verrückt, dass man so viele Spiele gewinnen muss und dann immer noch nicht weiß, ob man First Week Bye hat quasi. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, die Lions sind, glaube ich, sehr, sehr legit. Wir haben vorher kurz off the record geredet, dass es extrem geil wäre, wenn die im Super Bowl wären mit Amon-Ra St. Brown. Ja, ich meine, wäre vielleicht sogar eine Enttäuschung, wenn sie es nicht bis in die Super Bowl schaffen. Deshalb, ja, also es gibt auf jeden Fall richtig gute Teams dieses Jahr und die zwei Teams sind auf jeden Fall ganz weit vorne dabei.
Wir machen noch einmal den Sprung nach Deutschland. Emma aus Hannover hat geschrieben und das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, um die gute alte E-Mail noch einmal zu loben. Es gab überraschend viele E-Mails und wir kommen dann später noch zu diversen Handles und dann auch Fragen, die dich und mich auf Instagram und dergleichen erreicht haben. Aber Emma aus Hannover schreibt: Zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Insights. Ich lerne jede Woche was über meine Cardinals und American Football. Man liest ja immer, dass Michael Bidwell nicht genug für das Team ausgibt. In welchem Bereich müsste man deiner Meinung nach noch mehr Kohle in die Hand nehmen?
Okay, sehr gut. Ich dachte kurz, die Frage ist nach nicht genug für das Team ausgibt zu Ende. Dann hätte ich da jetzt ein bisschen herumfantasieren müssen. Aber es gibt auf jeden Fall einige Bereiche. Ich meine, man kann über ihn sagen, was man will, aber am Ende des Tages ermöglicht er uns allen quasi diese Möglichkeit hier und er bezahlt alle unsere Paychecks und ohne ihn wird das quasi nicht funktionieren. Deshalb sind wir auf jeden Fall auf der einen Seite sehr dankbar, dass er uns das allen ermöglicht. Und ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Sachen, die man verbessern könnte. Und wir hatten dieses Jahr, das ist alles noch nicht spruchreif, glaube ich, aber es gibt anscheinend Pläne, dass sie die Facility erneuern wollen, was, glaube ich, Zeit ist. Also ich weiß nicht genau, wie alt die Facility ist, aber es ist auf jeden Fall nicht eine der größten und neuesten, die es gibt. Und ich kann mich erinnern, wir waren einmal für ein Joint Practice in Tennessee und wir haben quasi auf der Vanderbilt University trainiert, was zwar eine SEC-School ist, aber laut, also ich
und noch dazu eine relativ kleine.
Ja, genau. Also ich habe eben dann bei den anderen Kollegen gefragt, so ja, schaut jedes College so aus oder ist das? Und die waren alle so, na, das ist komplett am Boden eigentlich. Also da gibt's, ist überhaupt nicht cool und gibt's tausend größere. Und das finde ich dann schon ein bisschen erschreckend, dass halt Colleges, über die nicht gut geredet werden, trotzdem größere und schönere Lockerrooms und keine Ahnung was haben als ein NFL-Team. Auch aus seiner Sicht, weil ich meine, wenn du einen Free Agent signen willst oder so, ist vielleicht ganz cool, wenn das halt gut ausschaut. Vielleicht kommt er dann für 1 Million weniger oder so, weil er einfach gerne dort ist. Aber was geändert werden kann oder was verbessert werden kann, ist auf jeden Fall die Größe bei uns, also unsere Meetingräume und unser Gym, unsere Training Facility quasi als Ganzes, ist halt einfach nicht groß genug. Punkt. Also wir haben einen Lockerroom und ich glaube, wir sind das einzige NFL-Team, ich weiß es nicht genau, aber wir haben einen Auxiliary Lockerroom in unserer Trainingsfacility, wo quasi dann 10, 15 Leute vom Practice Squad da drin sitzen. Und das ist halt irgendwie ganz komisch, weil du halt getrennt bist von der großen Masse eigentlich. Deshalb fühlt sich das dann schon ein bisschen komisch an. Und ja, das ist halt auch der Lockerroom, wo jeden Dienstag die Leute kommen, die sie trainieren und so. Das sind eigentlich die Leute, die dich ersetzen sollen. Deshalb, du bist jede Woche quasi damit konfrontiert, so, hey, weißt du, könntest auch jetzt wieder weg sein und so. Deshalb, da ist auf jeden Fall eine Sache, die verbessert werden könnte, dass halt zumindest mal genug Platz ist für uns alle in einem Lockerroom. Die andere große Sache, und das war eh auch schon in den Medien, ist unser Gym. Das haben sie zwar diese Offseason erneuert, also neuen Boden rein und neue Racks und all das, bisschen auf neueren Standard, aber ist halt auch nicht. Ich meine, wir haben 10 Racks oder so. Ich glaube, da hat jedes Fit-In mehr Platz und Dings. Deshalb, ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Sache und das sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, warum passiert das nicht? Weil das sind essentielle Sachen für die Leistung der Spieler. Also der JG redet immer von 5 Buckets, die wir füllen müssen quasi, die wir maximieren sollen. Und einer davon ist eben Physical. Und da denke ich, mir wäre das auf jeden Fall im Interesse von jedem in diesem Verein, dass das quasi vergrößert oder verbessert wird. Sonst, ich meine, wir haben 2 Felder, 2 Rasenfelder und 1 Bubble. Das reicht vollkommen und die Meetingräume sind auch groß genug und all das. Und ich meine, da braucht man ja nicht mehr als Sessel und Dings. Ich weiß nicht, ob die Coaches happy sind mit ihren Cubicles oder ihren Office-Räumen da oben. Und da weiß ich auch gar nicht, wie das im Vergleich zu anderen Facilities ist. Aber ja, also das muss jetzt nicht unbedingt verbessert werden. Das eines, was sehr oft kritisiert wird, aber mir jetzt nicht so auffällt, ist das Essen. Also ich denke das eigentlich ganz gut und wir haben auch genug Platz quasi in unserem Lunchroom und all das. Aber es gibt halt nichts extra. Also es, wenn man so schaut, wer war das letzte? Miami, glaube ich, hat jetzt gerade erst so eine, oder Jacksonville hat vor 1-2 Jahren, glaube ich, so eine komplett neue Facility hingebaut und da gab es dann halt so eine Tour durch und was auch immer. Und das sind halt Sachen wie ein Barbershop oder lauter so Extras halt, die halt ganz cool sind, so zu haben, so wo die Leute dann vielleicht auch lieber 1-2 Stunden extra bleiben nach dem Training und nach den Meetings, was ja auch im Interesse vom Verein ist eigentlich. Einfach nur, weil da ein Ping-Pong-Tisch ist oder ein Barber oder ein Gemeinschaftsraum einfach, wo sie PlayStation zocken können oder was auch immer. Deshalb, ja, sowas gibt's halt bei uns gar nicht. Also, ja, aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern das möglich ist, weil es ist halt Arizona und ich meine, Platz genug hätten wir wahrscheinlich, aber wahrscheinlich müssten sie zeitgleich jetzt schon eine neue bauen, weil man kann nicht einfach die eine abreißen und dann ist gar nichts da zum Trainieren.
Und bin gespannt, wie sich das Ganze dann verhalten wird, wenn diese neue NFL PA Report Card rauskommt. Also die Player Association fragt einmal pro Jahr die Spieler, wie sie mit Facility zufrieden sind, Qualität des gebotenen, Essen und dergleichen. Und da sind die Cardinals in den letzten Jahren jeweils ziemlich abgewatscht worden. Und man erkennt dann auch relativ rasch, warum manche Organisationen diesen Ruf der Cheapness dann auch eben am Fuß kleben haben. Und vielleicht ist das dann auch wieder ein Thema der Woche, dem wir uns dann widmen werden. Eines, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir auch tiefer eintauchen, ist oder hat mit einer Frage zu tun, die Jonas geschickt hat. Der fragt, was ist dein Lieblingsplay im Playbook der Cardinals?
Ich glaube, du hast mir auch schon mal diese Frage gestellt und ich habe damals geantwortet, ein Play, wo der Titan den Ball bekommt oder so.
Ah, ist langweilig.
Also ein Play, was wir sehr, sehr oft spielen, was auch für den Titan designed ist, ist, es baut auf, also es sind zwei Plays eigentlich, aber die bauen aufeinander auf. Also es sind so Counter-Plays quasi. Wenn man das eine oft spielt, spielt man das andere wieder mal, dass das eine offen bleibt quasi. Das ist halt ein so ein, also Play-Action, wir haben zwei Titans am Feld.
Jetzt musst du schon auch den Call geben. Da darfst du den Call eines aktiven, im Playbook befindlichen Play-Calls auch durchgeben? Im deutschsprachigen Raum?
Ja, wahrscheinlich, aber ich kann es ein bisschen umändern. Also wir nennen es Double Tight End Right 18 oder Fake 18 Keep Left, Deep Cross.
So. Weißt du Bescheid? Und
alles, was das bedeutet quasi, wir haben zwei Titans rechts, zwei Receiver links. Wir faken den Run zum James Conner nach rechts, weil das kauft uns jede Defense ab, weil wir das sehr oft im Spiel machen. Und der linke Titan, also der innere Titan, läuft einen tiefen Crosser, also Crossing Route quer übers Feld. Links die Receiver gehen tief, der äußere geht tief, der andere geht kurz nach außen, um den Cornerback dort quasi zu halten oder den Flat Defender. Und der Titan ist dann quasi, ist eigentlich nur Speed. So, du musst einfach weglaufen von dem Defender, der sich quasi an dich attached. Das ist eben das eine Play. Und das andere Play ist, wo wir quasi dann genau dieses Play faken. Das heißt, der Kyler, der läuft nicht full Rollout nach links, sondern nur so ein halbes und bleibt dann wieder stehen. Und wir setzen an zur tiefen Crossing Route, aber dann so bei 14, 15 Yards laufen wir so mehr oder weniger einen Corner eigentlich. Also wir faken den tiefen Cross und laufen dann wieder raus zum Corner. Und der andere Tight End läuft in diesem Fall die tiefe Route, um die Defense quasi nach hinten zu ziehen, wegzuziehen. Und das ist einfach ein Play, was wir die ganze Saison schon, der Trey hat jetzt erst wieder in dem Spiel glaube ich, ein 50-Yard-Catch oder so gehabt beim tiefen Cross. Und ja, das ist einfach ein Play, so kann es nur falsch sein als DB, weil wir kommen mit Full Speed daher und er steht da auf seinen 15 Yards oder was auch immer und müsste aber eigentlich schon Full Speed sein, um mit uns mitzurennen und dann schlägst du ihn halt und alles, was wichtig ist, ist eigentlich die Protection von der O-Line. Wenn die hält, dann ist es meistens eigentlich offen. Außer sie schieben halt komplett dagegen und das ist eben der Zeitpunkt dann, wenn du quasi den Counter spielst mit dem Corner aus dem Ganzen.
Eine Frage, die von InnoMeister gekommen ist, und ich glaube, das war sein Social Media Handle und die ist direkt an dich gegangen. Die haben wir eigentlich schon beantwortet. Die lautete: Mit welchem Quarterback würdest du gerne mal spielen? Jetzt adaptiere ich sie aber ein klein wenig, um vielleicht noch einen zweiten Namen zu nennen. Mit welchem unter 40-jährigen Quarterback würdest du gerne mal spielen?
Also alle außer Aaron Rodgers.
Genau.
Ich glaube, ich würde gern. Entweder würde ich gern mit Brock Purdy spielen, um zu wissen, ob er wirklich so gut ist oder ob einfach nur das Team so gut ist. Oder ich würde gerne mit Josh Allen spielen, weil er einfach so gut ist.
Boom. Perfekt. Boom. Fanbase Vienna Vikings All In. Auch das wieder ein Social Handle. Spielst du nächste Saison noch bei den Birds?
Nur Gott weiß. ja, also ich meine, ich glaube, wir haben das jetzt auch schon oft besprochen hier auf dem Podcast, dass es halt einfach auch nicht die leichteste Situation für mich ist, weil man einfach spielen will, aber man kriegt diese Chance einfach nicht, obwohl man links und rechts hört, dass man eigentlich genau das Richtige macht und auch am Feld genau das Richtige zeigt, dass man spielen kann und dass man einfach genau das zeigt, was sie von einem sehen wollen. Aber dann kriegt man doch, selbst in der Preseason wird immer jeder vor einen gestellt und wenn man dann drin ist, macht man trotzdem die Plays, die man machen muss. Aber es reicht halt irgendwie nie, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich meine, jetzt die Saison war vielleicht kein guter Test für das Ganze, aber diese Saison war eben die erste Saison, wo sie mich einfach aktivieren hätten können. Aber es gab halt einfach keine Verletzungen auf den Titan, auf der Titan-Position. Deshalb, wer weiß, ob sie es getan hätten oder nicht. Aber ja, ich meine, die Hoffnung ist nicht gestorben in mir und ich gebe immer noch mein Bestes, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite muss man auch irgendwo realistisch sein. Man wird nicht jünger. Es gibt nur so viele. Ich meine, ich bin 4 Jahre jetzt bei den Cardinals. Das heißt, man könnte eigentlich davon ausgehen, dass sie schon genau wissen, was sie von mir bekommen und wenn sie mich gerne spielen lassen würden, dann würde ich wahrscheinlich schon spielen. Deshalb ja, aber ich meine, jetzt am Ende der Saison werden wir eh sehen, ob ich einen Futures-Vertrag von ihnen bekomme oder nicht, ob sie nochmal wollen, dass ich da bin oder nicht. Falls das der Fall ist, dass sie mir den vorlegen, dann unterschreibe ich den natürlich und bin auf jeden Fall mal die Preseason bei denen und schaue, wo das Ganze hingeht.
Ruffy 004. Würdest du auch gerne bei der EM 2025 mitspielen? Und warum? Ist natürlich auch ein klein wenig suggestiv. Wäre wahrscheinlich auch nicht möglich, wenn du weiter in den Diensten der NFL oder eines NFL-Teams bist oder der Cardinals. Aber die EM 2025, da steht das Halbfinale fest. Österreich wird auf Deutschland treffen, das sich im Tackle-Football ja auch neu organisiert hat. Nationalteam, irgendwann in deiner Karriere nochmal ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Nationalteam war für mich in meinen jüngeren Jahren so das Sprungbrett, was meine Karriere überhaupt gestartet hat. Also unter 15 oder unter 16 habe ich eigentlich, ich meine, ich habe zwar immer gespielt bei den Vikings und all das, aber ich war nie so ein Leistungsträger per se. Aber dann eben, als ich 16 war, war ich das erste Mal beim U19-Nationalteam dabei in Kuwait und habe dann da auch das erste Spiel spielen können, im Spiel um den 3. Platz gegen Mexiko. Und das war quasi so das erste Mal, finde ich persönlich, wo sich für mich das irgendwie ein bisschen geändert hat, wo die Coaches irgendwie auf einmal mich mehr am Radar hatten und mich halt spielen sehen wollten. Deshalb kann ich dem Nationalteam auf jeden Fall sehr viel verdanken und war auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für mich, mich zu zeigen und mich zu messen auch mit anderen Leuten, weil das im europäischen Raum sehr selten ist, dass man vor allem in jüngeren Jahren gegen andere Spieler zu spielen, weil normalerweise spielt man immer gegen dieselben 5, 6 Teams oder was auch immer und eben auch gegen dieselben Spieler. Deshalb, das war auf jeden Fall eine sehr gute und prägende Erfahrung für mich in meinen jungen Jahren und auch dann, als ich erwachsen war im Herren-Nationalteam, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Eben damals war es zwar noch ein bisschen anders, wo wir eben 2 Wochen wohin gefahren sind und so Turnier-Style quasi gespielt haben, aber das ist auch eine Erinnerung, die ich nicht missen wollen würde, weil es halt einfach zusammenschweißt und ist halt auch irgendwie was Besonderes. Deshalb, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, nochmal im Nationalteam zu spielen, würde ich es auf jeden Fall tun. Ob das jetzt bei der EM 2025 passieren wird, glaube ich eher nicht. Vielleicht, wenn es im Frühling wäre oder so, jetzt 2025, dann vielleicht könnte ich da irgendwie mitmachen, aber wahrscheinlich nicht.
Eine perfektere Rausschmeißerfrage und wir haben gleich noch ein klein wenig, nicht Breaking News, aber schöne News zum Jahresausklang. Die kommt noch einmal von Miriam aus Linz, die fragt, wie verbringt man Silvester in Arizona? Und ich glaube, sie wollte da wahrscheinlich auf den Wüstencharakter und bei hohen Temperaturen und dergleichen raus.
Ja, ohne Winterjacke auf jeden Fall. ja, nein, ein bisschen komisch. Also irgendwie, also es hängt bei mir natürlich immer sehr viel davon ab, auf welchen Wochentag Silvester fällt. Also dieses Jahr zum Beispiel wird nicht Silvester gefeiert, weil es an einem Dienstag, also der 31. ist an einem Dienstag und Neujahr ist dann am Mittwoch und Mittwoch ist immer ein voller Tag bei mir. Deshalb werde ich wahrscheinlich entweder heute schon ins neue Jahr reinrutschen oder schlafend ins neue Jahr reinrutschen. Aber was ganz witzig ist, letztes Jahr ist es ganz gut gefallen und dann waren wir so, okay, wir wollen uns jetzt die Feuerwerke anschauen und keine Ahnung was, so wie man es halt aus Wien kennt oder ich glaube generell in Europa, wo sehr viel Feuerwerk geschossen wird. Und dann waren wir hier und dann hast du nur ganz weit in der Distanz irgendwie paar so vereinzelte Feuerwerke gesehen und jetzt nicht wirklich so eine Riesenshow gehabt, wie wenn du in Wien am Kahlenberg oder keine Ahnung irgendwo rauffährst und die ganze Stadt leuchtet quasi, weil jeder aus seinem Balkon irgendeine Rakete zündet, Mundl-Style aus dem Fenster dem Nachbarn rein. aber ja, das war hier sehr vereinzelt. Also ich glaube, ja, also viele sitzen halt in irgendwelchen Bars oder was auch immer oder vielleicht zusammen daheim. Aber ja, also eigentlich genauso. Also wird runtergezählt und dann feiert man oder küsst seinen Liebsten oder was auch immer. Aber der größte Unterschied ist, glaube ich, dass hier zumindest in Arizona nicht so viel geschossen wird, was ich sehr verwunderlich fand, weil hier ist ja, kannst Open Carry und so, es sind sehr loose eigentlich so bei den Gun Laws. Aber dann gab es
lauter dir natürlich Feuerwerks. Entgegen, oder?
ja. aber dann gab es lauter Verbote bezüglich Feuerwerken und so und dann war ich auch so, hä? Was ist denn jetzt?
Schön die Doppelmoral. Und vielleicht noch der kleine Hinweis an unsere deutschen und Schweizer Hörerinnen und Hörer. Mundl-Style. Wer das bis zur nächsten Episode vom Winter Day Football O'Clock rausbekommt, worum es sich da handelt und auf wen das zurückgeht, für den überlegen wir uns irgendein Special, irgendeinen
einfach
Bonus.
Einfach morgen die Mundl-Silvester-Folge anschauen.
Gehört eigentlich zum guten Ton in Österreich. Eine Sache noch, die wir verkünden dürfen, die mich sehr happy macht, die dich hoffentlich auch sehr happy macht. Wir haben es im Vorgespräch auch schon ein klein wenig sezieren dürfen. Es steht jetzt schon fest, dass es eine dritte Staffel vom Winter Day Football O'Clock geben wird. Die Unterstützung von Winter Day ist uns weiterhin sicher. Man ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung dieses Formats und egal, wo die Wege hingehen, du hast es angesprochen, ob zu den Cardinals oder vielleicht zur Football-Europameisterschaft oder dergleichen. Etwas, das dir jemand wird nehmen können. 4 Jahre NFL-Erfahrung, 4 Jahre in einer Organisation drinnen sein. Deine Football-Expertisen werden geschätzt, werden zahlreichst gehört. Und wir machen da einfach weiter. Das Motto lautet weiterhin echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang. Daran werden wir auch in einer Staffel 3 nichts ändern. Wir sind die gesamten Playoffs auch weiterhin für euch da. Wir werden rund um die Super Bowl sicherlich auch deine Expertisen anzapfen. Wir werden in der Offseason mit Draft, Minicamp und auch Training Camp, so sie denn alle so passieren, auch weiterhin on air sein. Extrem viel, das passiert und ich hoffe, du hältst doch noch eine dritte Staffel mit mir aus.
Auf jeden Fall. Also das hat nichts mit Aushalten zu tun, aber so wie du gesagt hast, wir haben vorher ein bisschen geredet und wir waren beide eigentlich, oder als wir uns zurückerinnert haben, quasi waren wir beide so, hey, damals haben wir das halt irgendwie so einfach ein bisschen probiert oder aber haben nicht gedacht, dass das so gut ankommen würde oder auch, dass wir beide so harmonieren würden und dass das halt irgendwie so locker leicht von der Hand geht für uns beide und deshalb auch für mich sehr schön, dass das ja einfach so easy ist und dass das auch halt Leute gerne anhören, weil das war bei mir immer, also ich bin da immer noch ein bisschen überrascht manchmal davon, dass sich Leute halt so sehr für mich interessieren und deshalb wäre irgendwie cool, auch jedes Mal, wenn wir nach Fragen fragen, dass es immer sehr viele Fragen gibt und Interesse gezeigt wird quasi an diesem Podcast und ja, sehr schön, dann macht man das auch sehr viel lieber.
Es ist ein Privileg, von so vielen Menschen gehört werden zu dürfen. Insofern gerade jetzt auch zum Jahresende, ein großer Dank an alle, die sich eine Folge, mehrere Folgen, diese Folge angehört haben. 2025, so viel sei vorweggenommen, wird ein gutes Jahr werden für Winter Day Football O'Clock. Insofern rutscht alle gut rüber und das bitte auch so sicher wie möglich, denn diese Feuerwerkskomponente, eine, die mir immer wieder persönlich sauer aufstößt, rutsch auch du gut rüber. Danke für alles, was wir 2024 machen durften. Freue mich jetzt schon auf 2025 hier bei Winter Day Football O'Clock.
Ebenso. Auch von meiner Seite rutscht es alle ganz gut, vor allem du, Martin, und freue mich auch schon auf 2025 mit dir. Football.
Football. Football.